Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallöchen, da sind wir wieder.
Hallo.
So schnell ist eine Woche rum. Habt ihr schon die Spezialfolge gehört? Katastrophen, Mythen und True Crime von letzter Woche? Falls nicht, kann ich euch die sehr ans Herz legen.
Genau, hört da rein. Sehr interessant.
Das stimmt. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, mal die Hintergründe zu hören. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Also hört da rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein. Heute geht es nämlich in ein Land, in dem wir bis jetzt noch gar nicht waren.
Ja, also laut Dings, aber ich war schon da.
Boah.
Urlaub gemacht, ja. Ja.
Es geht nämlich nach Ägypten.
Genau.
Und genauer gesagt geht es nach Sharm el-Sheikh. Von hier soll es heute, am 3. Januar 2004, zum Flughafen Paris-Charles de Gaulle gehen, mit einem kleinen Zwischenstopp in Kairo am International Airport. Geflogen wird das Ganze von Flash Airlines mit einer Boeing 737-3Q8. Flash Airlines ist so eine kleine Charterfluggesellschaft. Mhm. Deswegen, ich hatte von denen auch nie was gehört, aber...
Nee, kann ich auch nicht.
Ich muss wieder aufpassen, ich habe schon wieder den Quietschstuhl.
Ja.
An Bord gehen an diesem frühen Morgen insgesamt 148 Menschen, 135 Passagiere und 13 Crewmitglieder. Die Boeing 737 vom heutigen Samstag wurde 1992 ausgeliefert und hat seitdem 25.600 Flugstunden hinter sich gebracht. Und das bei ungefähr 18.000 Starts und Landungen. Sie ist 33,4 Meter lang und 28,88 Meter breit. Die Reichweite, die sie ohne Zwischenstopp fliegen kann, liegt bei ungefähr 4.400 Kilometern. Heutiger Kapitän ist der 53-jährige Kedar Abdullah. Er ist schon in der Armee geflogen und kommt auf rund 7.500 Flugstunden insgesamt, hat auf der 737 allerdings erst 474 Stunden gesammelt. Sein erster Offizier, Amr al-Shafi, ist 35 Jahre alt, kommt auf knapp 800 Flugstunden insgesamt und davon 242 auf der Boeing. Und es befindet sich noch eine weitere Person im Cockpit, nämlich der 42-jährige Ashraf Abdelhamid. Er ist First Officer in Ausbildung und flog bis zu seinem Eintritt bei Flash Airlines eigentlich nur so Firmenjets.
Mhm.
Der letzte Wetterbericht vor dem Abflug klingt schon mal verwirrend, denn es hieß, es wäre ein klarer Himmel mit Wolken. Ich finde ja, entweder der Himmel ist klar oder es gibt Wolken.
Ja.
Aber gut,
ja.
Was weiß ich schon. Geplant ist es, dass sie noch im Steigflug eine Linkskurve fliegen, um erst einmal aufs Rote Meer hinaus zu fliegen und dann noch weiter nach links abdrehen, um sich auf den Weg nach Kairo zu machen. Flash Airlines Flug 604 erhält um 4.42 Uhr Ortszeit mitten in der Nacht die Starterlaubnis und hebt kurz danach von Startbahn 22 rechts ab in den dunklen, mondlosen Nachthimmel. Doch schon kurz nach dem Start scheint der Pilot etwas merkwürdig zu finden. Es scheint fast so, als würde das Flugzeug nach rechts drehen, anstatt wie geplant nach links. Doch warum? Egal, was gerade im Cockpit passiert, die Situation wird immer schlimmer. In der Kabine bricht langsam Panik aus, denn die Passagiere merken, dass sich die Boeing 737 viel zu steil dreht. Und jetzt rast die Boeing in einer Spirale aufs Rote Meer zu. Der Schub wird gedrosselt. Irgendwie muss es doch möglich sein, das Flugzeug abzufangen. Und tatsächlich, es scheint so, als könnten sie den Sturzflug unterbrechen. Aber was ist das? Es ertönt das Bodenannäherungssignal. Es ist jetzt 4.45 Uhr Ortszeit. 3 Minuten nach dem Start ist Flash Airlines Flug 604 vom Radar des Lotsen im Tower verschwunden. Er ist es, der jetzt sofort Alarm schlägt und die Rettungskräfte rücken sofort aus. Doch es dauert bis Sonnenaufgang. Erst dann können sie die Absturzstelle ausmachen. Und bevor du jetzt fragst, im Januar geht die Sonne dort so gegen kurz nach 6 auf.
Okay.
Das Meer gleicht einem Trümmerfeld. So wie es aussieht, ist Flug 604 auf der Wasseroberfläche zerschellt. Und damit steht fest, die Boeing 737 ist mit 148 Menschen an Bord ins Meer gestürzt und es gibt keine Überlebenden. Die Rettungskräfte sind erschüttert. Die Angehörigen müssen benachrichtigt werden. Denn auch, wenn ich das hier jetzt nicht immer sage, warten ja jedes Mal Hunderte von Menschen auf das Ankommen ihrer Lieben am Zielflughafen.
Ja, natürlich.
Also, ne, das lassen wir zwar mal weg, aber es ist ja einfach bei jedem Absturz so. Nun sind die Ermittler am Zug. Sie müssen herausfinden, was passiert ist. Was sie wissen ist, dass es keinen Notruf oder anderen unnormalen Funkkontakt gab. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum schnell spekuliert wird, dass es sich womöglich um eine Bombenexplosion gehandelt haben könnte. Das Team der Ermittler setzt sich diesmal aus den Ministry of Civil Aviation Egypt, dem NTSB aus den USA und der BEA aus Frankreich zusammen.
Ja, aber meinst du, das ist wirklich eine Bombe gewesen? Weil wenn das Flugzeug anstatt nach, also rechts driftet, anstatt nach links, kann es ja keine Bombe gewesen sein. Also würde ich jetzt pauschal so überlegen.
Ja, aber anhand der Daten über die Flugroute, die sie hatten, Flug 604 unter anderem über das Haus, also nachdem es dann nach rechts drehte, über das Haus, in dem sich Tony Blair zu dem Zeitpunkt aufhielt, dem damaligen Ministerpräsidenten von Großbritannien.
Ja, okay.
Also das finden sie dann schon merkwürdig. Ja. Und dann passiert es auch tatsächlich. Am 5. Januar 2004, also 2 Tage später, bekennen sich Terroristen aus Jemen zu dem Anschlag.
Oh.
Als Grund nennen sie das Kopftuchverbot in Frankreich, dass das Tragen von Kopftüchern, aber auch zum Beispiel jüdischen Kippas, in öffentlichen Schulen verbietet. Aber die Ermittler finden das auch immer noch alles ein bisschen komisch, so wie du schon sagst. Ja. Irgendwie, also es macht sie auf jeden Fall
stimmt
stutzig.
Stimmt da was nicht.
Genau. Ja. Und wir finden es ja mal wieder verrückt, was die alles anhand der Trümmer erkennen können. Und hier ist es nämlich auch wieder so.
Ja, wieso?
Weil sie sagen, dass das Trümmerfeld auf dem Meer zwar extrem aussah, aber es relativ klein war. Und das spricht eher dafür, für ein Auseinanderbrechen auf der Wasseroberfläche. Mhm. Denn wäre das Flugzeug in der Luft explodiert worden, hätte der Radius der Trümmerteile viel größer sein müssen.
Ja. Kennt man ja, wenn man jetzt so Mayday mal geguckt hat.
Genau.
Und da ist ein Flugzeug durch eine Bombe oder so.
Genau, das wäre viel weiter gestreut worden.
Ja, aber dann haben ja die Terroristen gelogen. Ne? Hatten wir doch schon mal einen Fall in so einem Podcast.
Ja, genau.
Da war es ja auch so.
Genau.
Aber das ist aber auch öfters, wenn jetzt so irgendwelche Anschläge sind und so, ist das ja meistens so, dass sich da irgendjemand dann sagt, haha, die Chance nutzen wir mal.
Ja, genau.
Und dabei waren die das gar nicht. Ne?
Ja. Ja. Hier im Podcast war es der Absturz auf der Bagram Airbase in Afghanistan.
Ja, genau.
Was auch immer die dazu treiben muss, aber
aber je mehr Anschläge, die wollten sie nicht selber machen, ist natürlich für die
Freaks.
So, ja, genau, dass sie eben halt sagen, geht auf unser Konto, ne?
Aber wenn sie das jetzt ausschließen können, was war dann der Grund? Ich kann vorweg spoilern, das wird gar nicht so einfach herauszufinden. Und jetzt schicken sie zwar Taucher ins Meer, aber erstens liegt das Wrack in circa 1000 Metern Tiefe, wo die Taucher eben gar nicht hinkommen. Und zweitens wimmelt es dort wohl von Haien. Also das habe ich gelesen und dann dachte ich mir, wer schickt da überhaupt Taucher rein, wenn da Haien sind? Und welcher Taucher geht dann da rein?
Aber gut.
Deshalb kommt nun Frankreich ins Spiel. Sie sind es, die ein Schiff inklusive Tauchroboter zur Verfügung stellen. Schließlich stammen die meisten Opfer auch aus Frankreich. Irgendwie müssen sie versuchen, die beiden Blackboxes zu finden, in der Hoffnung, dass diese den Absturz und das Meerwasser unbeschadet überstanden haben.
Ja, da bin ich aber mal gespannt, denn wie wir schon wissen, kann das ja auch mal Jahre dauern.
Ja, wie bei dem Air France-Flug, wo sie da wirklich über Jahre diese Blackbox gesucht haben.
Genau.
Aber auch hier kann ich ein bisschen spoilern, denn das Signal, das die Blackbox pingt, das haben sie schon so grob geortet. Also sie wissen so grob in etwa, wo es liegt. Das Problem ist aber, dass der Tauchroboter auch nicht in die Tiefe kommt.
Oh.
Sie müssen also einen anderen finden. Einen, dem der enorme Wasserdruck da unten eben nichts ausmacht. Parallel dazu schauen sich die Ermittler die Fluglinie selbst an. Flash Airlines ist eine, ich mach mal so Gänsefüßchen, typische Billigfluglinie. Und 2002 gab es zum Beispiel eine spontane Inspektion der Schweizer Luftaufsicht. Und jetzt halte ich fest, die Sauerstoffmasken im Cockpit fehlten.
Oh.
An Bord gab es generell nicht genügend Sauerstoffflaschen. Und einige Instrumente im Cockpit funktionierten gar nicht. Und das ist nun Auszug aus der Liste.
Oha.
Also, ja. Ich würde ja mal sagen, never come back airline.
Ja, genau. Aber im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Das Ende vom Lied dieser spontanen Untersuchung war ein Start- und Landeverbot in der Schweiz. Und kurz danach erhielten sie dieses Verbot auch für Polen und Norwegen.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, ich fand das so heftig. Also, weißt du, wenn du eine Fluglinie hast und dann, nö, also bei uns dürfen sie nicht landen, weil ihr Flugzeug, also nee.
Ja, genau, dass sowas überhaupt noch, ich meine, sonst ist immer alles so streng.
Ja, genau.
Und da wird gesagt, naja.
Ja, genau.
Ne, fehlt mal eben was.
Dann landen wir halt in Deutschland,
ja, wenn genau.
Wir in die Schweiz
dürfen. Ja, genau.
Aber das ist jetzt der Grund, warum es nun Zeit ist, die Wartungsunterlagen einzusehen. Beziehungsweise, sie wollen es. Aber das Originalwartungsbuch befand sich in der Boeing. Und hä? Kopien gab es nicht.
Aber es darf doch auch nicht sein, oder?
Du bist gut. Du bist wirklich gut. Tatsächlich.
Das ist doch unlogisch. So.
Ja, es ist sogar eine internationale Luftfahrtregel, dass es Kopien geben muss.
Ja,
also sichere Kopien.
Natürlich. Wenn mal sowas passiert, musst du doch... Hä?
Genau.
Was ist denn das?
Ja, das wird schon wieder irre.
Okay.
Aufgrund dieser ganzen Tatsachen verhängt nun auch Frankreich ein Start- und Landeverbot für Flash Airlines. Und nachdem das jetzt also alles feststeht, geht es darum, sich die Crew genauer anzusehen. Kapitän Keda Abdullah flog schon im Krieg Jets, danach Transportmaschinen und hatte, wie am Anfang schon erwähnt, über 7000 Flugstunden hinter sich. Dazu kommen aber noch ungefähr 2000 Flugstunden als Fluglehrer. Alles in allem also ein erfahrener Pilot.
Ja, also 9000 dann.
Genau. Springen wir jetzt aber nochmal zu der Suche nach den Blackboxes. Tage später ist es nämlich endlich soweit und ein anderer Tauchroboter eines französischen Forschungsschiffes kann die Blackboxes endlich aus über 1000 Metern Tiefe bergen. Es scheint, als hätten sie das Ganze bis dahin überstanden. Also ab mit ihnen ins Labor nach Kairo. Und sie haben Glück. Die Datenschreiber sind intakt und können ausgewertet werden. Zeitgleich, wenn die Tauchroboter eh schon da unten sind, versuchen sie auch so viele Trümmerteile wie möglich zu bergen, weil anhand denen können die ja auch immer irgendwas noch herausfinden. Und dann ist es soweit. Als erstes ist der Flugdatenschreiber ausgewertet. Damit und mit den Radardaten können die Ermittler der drei Länder eine genaue Animation des Fluges erstellen. Kommen sie der Absturzursache also so auf den Grund? Es zeigt sich, dass das Flugzeug nach dem Start wie geplant in eine Linkskurve gegangen ist. Aber dann zeigt sich auch, dass es kurz danach dreht und plötzlich eine Rechtskurve fliegt. Die Ermittler werden stutzig. Da passt es perfekt, dass nun auch die Daten des Stimmrekorders ausgewertet sind. Jetzt haben die Ermittler alle Daten und können diese zusammenführen. Vielleicht enthüllt das noch mehr Details über den Unglücksflug.
Naja, aber das Flugzeug wird ja nicht von allein nach rechts geflogen sein.
Das glaube ich auch.
Ja.
Und genau das
ein
versuchen
Eigenleben.
Sie.
Das Flugzeug hat ja ein Eigenleben.
Aber also das versuchen sie jetzt. Und jetzt haben sie ja wirklich alles zusammen, dass sie es jetzt übereinander legen können. Und dann. Es ist zu hören, dass First Officer Abdelhamid die Rechtskurve bemerkt und dies auch einmal kurz anspricht. Kapitän Keda Abdullah scheint dies zu verwirren. Aber die Ermittler spulen jetzt noch einmal bis ganz an den Anfang zurück. Und vor dem Start unterhielt sich der Kapitän nämlich noch mit einem Techniker, der im Cockpit, also kurzzeitig im Cockpit war. Und anhand dieses Gesprächs erfahren sie, dass ein elektrisches Bauteil aus dem Cockpit anscheinend einen Defekt aufwies. Welches können sie anhand der Aufnahmen nicht herausfinden?
Ja, was sagt der Techniker?
Nix.
Oh.
Der war nämlich auch an Bord von Flug 604.
Oh, okay.
Ja. Im Moment sieht es also tatsächlich so aus, als wenn das Flugzeug von alleine nach rechts zog. Knapp ein Jahr nach dem Absturz wird auf großen Druck der Angehörigen hin ein erster vorläufiger Bericht herausgegeben. Aber auch hier steht einfach nichts drin, also nichts Aussagekräftiges drin, weil die auch nicht mehr wissen als das, was ich jetzt eben schon erzählt habe. Und der Bericht blieb eben offen. Die hatten keine Ursache zu dem Zeitpunkt. Aber im Hintergrund gingen die Ermittlungen natürlich weiter. Ein Grund, warum es nun in die USA geht. Denn dort, in einem Flugsimulator einer Boeing 737, gehen sie alle möglichen Szenarien jetzt durch. Nach diesen ganzen Tests bleiben 4 mögliche Ursachen übrig.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Ja, das kannst du auch sein. Alle 4 Theorien, die jetzt noch übrig sind, haben einen Zusammenhang mit der verheerenden Rechtskurve. Theorie 1 hängt mit den Störklappen der rechten Tragfläche zusammen. Sie sind ein Teil der Luftbremsen und helfen eigentlich beim Bremsen nach der Landung. Beweise können Sie für oder gegen diese Theorie eben nicht finden, denn unter diesen Trümmerteilen, die Sie geborgen haben, lässt sich die rechte Tragfläche nicht finden. Und was aber auch dagegen spricht, ist, dass bis zu dem Zeitpunkt des Absturzes nie ein Problem mit Ihnen gemeldet wurde.
Naja, aber es scheint ja, als wäre ja da eh nicht gut drauf geachtet worden.
Das stimmt schon. Also, na, und davon abgesehen, dass ja spontan immer irgendwas kaputt gehen kann.
Genau.
Für die ist das jetzt erstmal so, ja, weil auch bei der Prüfung in der Schweiz an den Bauteilen nichts gefunden wurde.
Mhm.
So, von daher gehen die jetzt erstmal davon aus, könnte, aber na, vielleicht auch nicht. Eine weitere Theorie, für die es aber auch wieder keinerlei Beweise gibt, wäre ein unkontrolliertes Aufstellen der Querruder der linken Tragfläche. Diese werden tatsächlich benutzt, um Kurven zu fliegen. Aber da muss man auch sagen, dass der Kapitän hier noch die Chance gehabt hätte, gegenzusteuern. Zwar mit viel Kraftaufwand, aber es wäre gegangen.
Mhm.
Also wieder eine Sackgasse. Nächste Theorie, der Autopilot. Zwar fliegt der Kapitän ohne diesen, aber schon kurz nach dem Abheben weist er seinen First Officer an, diesen einzuschalten. Überlegt es sich aber kurz darauf schon wieder anders. Und laut des Flugdatenschreibers war der Autopilot nur für 3 Sekunden angeschaltet. Hatte dieser also vielleicht eine Fehlfunktion und schaltete sich in Wirklichkeit gar nicht aus, sondern flog die Maschine noch? Das aber wiederum passt nicht dazu, dass es so aussieht, als hätten sie kurz vor dem Aufschlag die Kontrolle über das Flugzeug zurückerlangt. Es sieht also eher so aus, als wenn sie es hätten schaffen können, wenn sie eben nicht so niedrig gewesen wären.
Mhm.
Also wenn das in viel größerer Höhe passiert wäre, hätten sie wahrscheinlich eine Chance gehabt. Oder eben Theorie 4, menschliches Versagen.
Aber das wurde bis jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen.
Genau, denn in Ägypten, auch gerade noch in den Jahren, also Anfang der 2000er und davor, waren Piloten hoch angesehene Respektpersonen. Und so jemand macht doch keine Fehler.
Nee.
Vor allem, weil der Kapitän eben auch als Kriegsheld gefeiert wurde. Die Ermittler sind sich sicher, dass 3 Dinge fast zeitgleich geschehen sind. Erstens wurde die Linkskurve zu früh beendet. Zweitens, die Nase des Flugzeugs wurde weiter nach oben gezogen, als bei einem Steigflug normal ist. Und dadurch folgte drittens, die Fluggeschwindigkeit verringerte sich.
Ja, aber Moment mal, und das ist alles dem Piloten nicht aufgefallen?
Ja, also das fragen sich die Beamten auch, vor allem, weil er es ja selbst gesteuert hat.
Ja, eben. Das,
ja.
Das ist schon wieder so ein Spooky-Fall, oder?
Genau, aber genau deshalb steht jetzt nämlich auch die Frage im Raum, ob der Kapitän eventuell die Orientierung verloren hat. Darüber hatten wir in ein paar Folgen ja auch schon mal gesprochen. Unter anderem in der mit John F. Kennedy Jr.
Genau.
Und dem Absturz von Kobe Bryant. Gerade in mondlosen Nächten ohne Orientierungspunkte kann das nämlich relativ schnell passieren. Und vielleicht wollte er die Fluglage eigentlich nur korrigieren. Und als dann sein First Officer mitteilte, dass sie anscheinend nach rechts flogen, verwirrte ihn das vielleicht komplett.
Ja, aber da sind wir wieder, ne? Wenn das so war, warum hat der First Officer dann nicht weiter eingegriffen oder sogar das Steuer übernommen? Also da sind wir wieder, ne? Dass die wieder ruhig sind, nichts sagen wollen aus.
Ja, genau. Wahrscheinlich war es aus Respekt, dass er mehr nicht gesagt hat. Denn Flash Airlines, das haben sie auch dann rausgekriegt, schult ihre Piloten nicht in diesem sogenannten Crew Resource Management. Weil diese Schulungen sind nämlich eigentlich extra dafür da, also sicherer aufzutreten und im Zweifelsfall eben ohne Angst vor Konsequenzen das Steuer einfach an sich zu nehmen.
Ja, okay, verstehe ich. Aber am Anfang meintest du doch auch, dass ja sie zu dritt im Cockpit saßen. Ne? Was hat er gemacht, der dritte Mann?
Ja, also was der genau gemacht hat, weiß ich nicht. Aber anhand des Stimmrekorders sagt er erstmal gar nichts. Hm. Und erst im Sturzflug hörte man ihn wohl rufen, dass sie den Schub drosseln müssen.
Okay.
Aber das war wohl auch das Einzige.
Ja.
26 Monate später, also im März 2006, veröffentlichen die Behörden den Abschlussbericht. Allerdings konnte keine 100%ige Ursache für den Absturz gefunden werden. Stattdessen beinhaltet der Bericht genau die vier Theorien, die wir gerade einzeln durchgegangen sind. Bei Theorie 4 wird allerdings extra darauf hingewiesen, dass es nicht die Schuld des Co-Piloten war, sondern die Schuld der Airline. Denn diese war es, die ihr Personal nicht richtig schulte. Und Flash Airlines hatte im März 2004, also nur 2 Monate nach dem verheerenden Crash von Sharm el-Sheikh, den Flugbetrieb für immer eingestellt.
Ja, besser ist.
Ja. Oh. Ja.
Weil das wären ja Kosten auf die zugekommen, wenn die jetzt gesagt hätten, wir ändern, also es muss umgebaut werden oder wie auch immer.
Ja.
Ich glaube, das hätten die gar nicht bezahlen können, wenn die billig Airline.
Nein, die hatten auch nur 2 oder 3 Flugzeuge. Ja. Also jetzt dann war, ne, wieder eins weniger. So.
Ja,
Also von einem weiß ich, dass sie es verkauft haben, ein weiteres. Ja. Und dieser Crash war wieder Anlass dafür, die nationalen Sicherheitsbestimmungen zu ändern. Jeder Verstoß wird nun noch härter bestraft und es gibt in Europa mittlerweile sogar eine schwarze Liste für Airlines. Bedeutet, bekommt eine Airline ein Start- und Landeverbot in einem europäischen Land, gilt dieses Verbot automatisch in allen anderen europäischen Ländern.
Ja, richtig so.
Und alleine das übt ja schon viel mehr Druck aus.
Ja,
ne, weil dann verlierst du ja einfach ganz viele Ziele, die du anfliegen könntest.
Genau.
Also richtig so. Und jetzt sind wir nämlich eigentlich am Ende der Story. Allerdings muss ich euch noch etwas erzählen, was in Zusammenhang mit dem Absturz und so steht. Pascal Mercier war mit seiner Frau und den Kindern im Urlaub und sollte genau in diesem Flugzeug sitzen. Seine Agentur hatte den frühen Rückflug gebucht. Ihm war der allerdings zu früh und deshalb hat er den storniert. Wahrscheinlich haben sie ihn genommen, weil er am günstigsten ist. Also ganz früh ist ja immer dann am günstigsten, ne? Aber er hat den auf jeden Fall storniert. Und in der Nacht der Tragödie, in den frühen Morgenstunden, wachte seine kleinste Tochter plötzlich panisch aus dem Schlaf auf und schrie. Er ist sich bis heute nicht sicher, ob das in einem Zusammenhang steht. Vielleicht hat sie es einfach gespürt, vielleicht auch nicht. Ah, ich find's schon creepy.
Ja, das ist wieder so ein, so eine Sache, okay.
Und vom Absturz selbst erfuhren sie nämlich erst durch einen Hotelangestellten, denn diese wurden angewiesen, die Hotelzimmer der Menschen zu kontrollieren, die auf dem Manifest des Fluges standen. Und als Mercier die Tür öffnete und der Hotelangestellte sie sah, weinte er vor Freude. Da krieg ich schon Gänsehaut.
Ja, ja.
Denn auch, wenn das jetzt für viele übertrieben und kitschig klingt, allein aus diesem Hotel starben bei dem Absturz 82 Menschen.
Ja, Hammer.
Oh, ich finde das so krass.
Ja, ich kriege auch schon Gänsehaut. Das ist...
Also...
Ja, aber für manche ist das wirklich so. Ne? Das hat nicht sollen sein. Ne?
Ja.
So, da war noch nicht dran.
Genau, und manchmal hat man wirklich das Gefühl.
Ja, ich habe ja auch eine Bekannte von damals. Mhm. Der Vater war Kneipenbesitzer und die war auch in Urlaub in der Türkei. Mhm. Und da ist, glaube ich, damals auch ein Flugzeug abgestürzt. Und sie sollte das auch nehmen, den Flug. Mhm. Und hat sie aber storniert, weil sie noch länger bleiben wollte.
Oh.
Ja, das war ganz, ganz gruselig. Da haben wir auch gedacht, so was?
Boah, heftig.
Ja.
Wie fühlt man sich dann?
Ja, wie fühlt man sich? Natürlich war sie sehr schockiert, weil ja. sie hat auch Leute kennengelernt, hm. auch aus dem Hotel und so, und die ja. haben sich im Namen Nummern ausgetauscht und sowas. Oh, oh, oh. Und
das ist krass.
Tja.
Das ist krass.
Ja.
Ja, also, ja, ich glaube da ja, also, wenn ich nicht viel glaube, aber an dieses, wenn du noch nicht dran bist, bist du noch nicht dran.
Genau, dann bist du noch nicht dran. Und dann ist entweder verschliefst du oder genau. du hast ein Bauchgefühl, wo du ja. sagst, nee, ich steig da jetzt lieber. Also man sollte vielleicht auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Also da wäre ich vielleicht auch lieber einmal zu, also wenn ich jetzt ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl hätte, ja. dann würde ich, nee, steig da nicht ein.
Ja.
Ich glaube, ich würde auch nicht einsteigen.
Ja, man weiß es, also ich, ja, ist schwierig.
Ja.
Immer, aber ich, also, boah, krass.
Ja.
Ja.
Hammerfall wieder.
Yep. Und damit sind wir dann jetzt aber auch schon wieder am Ende.
Ja.
Jetzt ist wieder 14 Tage Ruhe.
Genau.
Wir hoffen trotzdem, dass euch das Ganze gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Auf jeden Fall.
Bis dann. Bis tschüss, dann. Tschüss.
Tschüssi.
Und von hier soll heute, am 3. Januar 2004, ein Flugzeug zum Paris... das geht ja schon gut los. Von hier aus soll es heute, am 3. Januar 2004, zum Paris... Kannst du dir nicht ausdenken.
Du hast den Flughafen vergessen.
Flash Airlines ist eine kleine Fla.
Okay. ja, aber dann haben wir die Touristen.
Dann auch das Steuer mal an sich zu nehmen.
Okay, verstehe ich. Aber am Anfang meintest du doch auch, dass sie zu dritt im Cockpit.
Also am... Im. Denn diese war's, die Personal. Denn diese war's, die ihr Person...